Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche.
Die Banking Exchange ist zurück, diesmal unter dem Motto Bags of Change. In einer Welt im Wandel bietet die Banking Exchange den Raum, um Banking neu zu denken. Am 18. und 19. September in Frankfurt diskutieren wir, wie innovative Technologien die Finanzindustrie revolutionieren. Sei dabei, wenn führende Köpfe der Branche über Themen wie die Rolle der Banken in der europäischen Transformation, neue regulatorische Spielfelder, die Zukunft des digitalen Bankgeschäfts und die Herausforderungen der AI-Integration im Banking sprechen. Wir sind anders. Diese Überzeugung treibt uns weiterhin an. Erlebe also eine Konferenz voller spannender Diskussionen, vielfältiger SprecherInnen und wertvoller Dialoge. Sicher dir jetzt dein Ticket auf www.banking-exchange.de und werde Teil unserer innovativen Gemeinschaft. Die Bags of Change, der Treffpunkt der wichtigsten Köpfe der deutschen Bankingbranche.
Ihr wisst, wenn ihr mich am Mikro hört, dann habe ich meistens eine Begleitung und deswegen sage ich ganz, ganz herzlich willkommen, Mike. Schön, dass du wieder dabei bist und mich heute beim Podcast unterstützt.
Hallo von meiner Seite und natürlich immer wieder schön, dabei sein zu dürfen.
Ja, worüber, also jetzt haben wir kurz uns vorgestellt, aber wir möchten natürlich erstmal das Thema vorstellen, über das wir heute sprechen wollen. Und das ist ein Thema, über das eigentlich fast alle im Moment gerade sprechen. Wir bei Permanent Banking eigentlich fast noch ein bisschen zu wenig. Und deswegen haben wir uns das jetzt im Podcast auf die Agenda nochmal geholt. Und zwar möchten wir gerne heute über das Thema KI in Finance sprechen. Mike, das kommt dir mit Sicherheit bekannt vor. Du hast nämlich einen sehr ähnlich klingenden Podcast zu dem Thema, den du wöchentlich bedienst. Deswegen bist du, glaube ich, hier als Co-Host bestens aufgehoben. Aber wir haben uns natürlich auch einen weiteren Experten eingeladen, der ebenso gut aufgehoben ist. Und zwar ist das Dr. Peter Rubejek. Peter, schön, dass du da bist und sozusagen unserer Einladung gefolgt bist und mal wieder jetzt auf der virtuellen Bühne hier zu sehen bist.
Freue mich sehr. Vielen Dank.
Und Nicole hat es schon gesagt, wir haben nicht nur jemanden, der dazu sehr gut geeignet ist, sondern ich wusste letztes Mal, du warst ja bei uns auf der Payment Exchange, auch auf dem Panel. Und Peter, wenn du dich vielleicht mal kurz vorstellen magst und vor allen Dingen, wo du eigentlich herkommst, was nämlich deinen Doktortitel betrifft.
Ja, das erwähne ich natürlich klar. Ich bin seit 2022 Geschäftsführer von Mastercard Deutschland. Das ist sozusagen die aktuelle Rolle, aber AI ist der Fun Fact am Rande in gewisser Weise, weil ich eben 2014 meine Promotionsarbeit über künstliche neuronale Netze verfasst habe. Eine Leidenschaft seit meinem Bachelorstudium, mich dafür zu interessieren. Das ist ja im Grunde genommen AI 1.0. Von daher bin ich doppelt an dem Thema interessiert, quasi als privater Nerd und natürlich aber auch aus geschäftlichen Gründen interessiert mich das Thema AI sehr.
Das heißt, du kennst sie alle LLMs da draußen und das ist für dich nichts wirklich Fremdes.
Ja, genau, da muss man vielleicht einschränkend sagen, wenn ich mir so anschaue, worüber ich so rumgeforscht habe seinerzeit, dann ist das vielleicht so das Matchbox-Auto, ja, und das, was wir heute sehen mit generativer künstlicher Intelligenz, ist vielleicht der Ferrari, der daneben steht. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass sich auch die Hardware sehr stark weiterentwickelt hat, auf der man heutzutage ganz gängig arbeiten kann. Und damit sind natürlich ganz andere Modelle und Algorithmentypen möglich, als es damals der Fall war.
Dann lass uns doch direkt auch ins Thema einsteigen, würde ich sagen. Ich habe es ja eben schon in der Intro gesagt. Also ich glaube, wir reden jetzt nicht mehr über ein Thema, stellen uns die Frage, ob das Thema worth the hype ist, sondern das Thema ist längst ganz tief verankert, auch schon in unserer Branche angekommen. Und ich habe das Gefühl, dass auch längst nicht mehr irgendwas ohne das Thema geht. Es gibt Mitarbeiterschulungen, die mittlerweile verpflichtend gemacht werden, an denen Unternehmen sehr interessiert sind, dass eben ihre Mitarbeitenden bei dem Thema auch geschult sind. Peter, deswegen auch die Einstiegsfrage, um, wie gesagt, direkt auch etwas tiefer ins Thema einzusteigen. Was denkst du denn, wie die künstliche Intelligenz gerade unseren Bereich, also den Finanzbereich, auch gerade im Hinblick auf Zahlungsabwicklung, auch, wie gesagt, Richtung Mastercard, wie beeinflusst uns das?
Ja, durchaus intensiv, aber man muss es natürlich differenziert betrachten. Auf der einen Seite geht es gerade im Financial Services Umfeld ja um den Anspruch der hundertprozentigen Richtigkeit. Und zwar in einem deterministischen Sinne. Also so zufällig richtige Dinge will man nicht oder auch vielleicht zufällig falsche Dinge will man sowieso nicht, dass die rauskommen. Damit ist jeder Umgang mit Algorithmen, ob das jetzt Machine Learning, also AI 1.0 oder generative künstliche Intelligenz, AI 2.0, ist immer eine Herausforderung. Das heißt aber nicht, dass das nicht funktioniert. Wenn man sich da umschaut in der Branche und auch bei uns, dann sieht man schon vielfach eben diese Anwendung auch seit vielen Jahren, also insbesondere für maschinelles Lernen, aber auch schon für generative künstliche Intelligenz. Das wird ein neues Set an Skills erfordern bei der Mitarbeiterschaft. Aber in der Tat, wir werden da große Veränderungen sehen, auch im Payment- und im Financial Services-Umfeld.
Aber glaubst du, dass heute im Vergleich zu damals, als du angefangen hast und deine Doktorarbeit geschrieben hast, sind die Algorithmen heute fehleranfälliger? Weil du sagst, naja, es muss natürlich 100% richtig sein, das ist klar, das musste es ja vor 15 oder vor 20 Jahren auch schon. Was ist der Unterschied vielleicht zu damals oder zu den Anfängen im Bereich AI oder damals noch hieß es Machine Learning?
Ja, ich versuche es mal mit einer kunsthistorischen Metapher, ja, und ich hoffe, das ist nicht zu philosophisch. Aber wir hatten ja über viele Jahrhunderte, quasi Jahrtausende, seit wir angefangen haben, irgendwelche Büffel an Höhlenwände zu malen, haben wir ja genau einen Anspruch verfolgt, nämlich ein immer genaueres Abbild der Realität zu erschaffen. Ja, immer präziser da drin zu sein, auf einer zweidimensionalen Fläche irgendwie diese drei-, vierdimensionale Realität irgendwo abzubilden. Das ist uns auch immer besser gelungen. Und irgendwann kamen dann aber so die Picassos dieser Welt. Und der Grund war im Grunde, dass wir einen Scheitelpunkt überschritten haben, an dem dieser Anspruch, etwas realitätstreu abzubilden, erreicht war. Das war die Erfindung der Fotografie. Da war plötzlich, konntest du alles und immer und überall realitätsgenau einfangen. Und dann ging es um etwas anderes. Dann ging es plötzlich darum, dass die Essenz der Dinge zu finden oder Dinge zu rekombinieren und neu zu denken oder neu aufzuzeigen. Und so würde ich auch Machine Learning und generative künstliche Intelligenz in den Kontext stellen. Machine Learning ist wie von der Höhlenmalerei bis Renoir, ja, und Generative AI ist eben Picasso und später in einem übertragenen Sinne.
Heißt aber, das Foto haben wir noch nicht.
Ich würde sagen, wir sind sehr, sehr nah dran. Wahrscheinlich so nah dran, wie man realistischerweise mit dem heutigen Stand der Hardware kommen kann. Also das Machine Learning ist, das ist sehr ausgereift mittlerweile. Es ist ja ein Oberbegriff für eine riesige Klasse an Verfahren und Algorithmen. Aber wir kehren da die Ecken aus. Ja, also da, wo wir Machine Learning einsetzen, das ist insbesondere so das Umfeld Bekämpfung von Betrug und so weiter, das ist A, spielt sich das überhaupt nur im Basispunktebereich ab, also ist ganz, ganz wenig, was überhaupt den Betrügern gelingt, an Betrug zu vollziehen. Und wir sind dabei, da mit den allerletzten technologischen Verbesserungen jetzt die Ecken auszukehren. Also haben wir zum Beispiel einen unserer Flagship-Algorithmen zur Betrugserkennung jetzt nochmal um 20% präziser gemacht und gleichzeitig die Fehlalarme nochmal deutlich reduziert. Aber das ist schon sehr nah an der Perfektion. Ja. Dann kommt generative künstliche Intelligenz ins Spiel. Jetzt haben wir uns so weit weiterentwickelt, was Machine Learning angeht, dass wir jetzt sagen können, naja, okay, jetzt geht es gar nicht mehr darum, die Realität möglichst genau einzufangen und irgendein dimensionsreduziertes Abbild zu erschaffen, sondern jetzt geht es tatsächlich darum, das angesammelte Wissen der Menschheit, ja, das klingt zwar grandios, aber ist genauso gemeint, dieses Wissen zu nehmen und es anders zugänglich zu machen, neu zu rekombinieren, es dafür zu nutzen, um kreative Prozesse zu vereinfachen. Und damit meine ich so Dinge wie, ja klar, Content-Erstellung für Marketeers, das ist aber auch Schreiben von Computercode. Alles das hat viel mit Kreativität zu tun, ist aber jetzt eben möglich mit Hilfe von Maschinen, weil wir diesen Scheitelpunkt überschritten haben und uns jetzt quasi diesem neuen Paradigma generative künstliche Intelligenz zuwenden.
Du hast gerade eben ein Stichwort genannt, da würde ich gerne nochmal einhaken oder vielleicht jetzt auch den Schwenk in Richtung Zahlungsverkehr so ein bisschen lenken, nämlich der Einsatz von AI. Also du hast richtigerweise gesagt, Machine Learning oder auch damals, ich kann mich daran erinnern, fing das alles mal an irgendwie mit Big Data, dann hat man also angefangen, Algorithmen zu erstellen, die letztendlich dazu beigetragen haben, dass wir insbesondere im Zahlungsverkehr uns vor Fraud haben schützen können. Also nicht nur wir, sondern in dem Fall die großen Kartenschemes, wie natürlich ihr allen voran, aber auch natürlich die anderen genauso. Wenn du das vergleichst mit heute, erkennen wir natürlich wahrscheinlich den Fraud besser, aber auf der anderen Seite sehen wir doch auch neue Fraud-Mechanismen, soll heißen Angriffe, die erst möglich werden durch AI, oder?
Hundertprozentig. Also das ist ein dynamisches Hin und Her und der Verteidiger ist in gewisser Weise immer im Nachteil. Aber man kann sich das schon nochmal vergegenwärtigen. Wir haben unser Flagship sozusagen Fraud-Erkennungstool Decision Intelligence 2016 eingeführt, seitdem kontinuierlich weiterentwickelt, verhindern damit 20 Milliarden US-Dollar an Fraud jedes Jahr und sind jetzt nochmal treffsicherer und genauer geworden. Genauso wie wir treffsicherer und genauer werden, weil wir zum Beispiel auch generative künstliche Intelligenz beim Training von solchen Tools einsetzen können, genauso mehr mächtiger werden natürlich auch die Angreifer, die jetzt in der Lage sind, neue Fraud-Vektoren zu erstellen. Also es ist ein konstanter Wettlauf, der wird wahrscheinlich auch niemals aufhören, aber momentan kriegen wir das ganz gut in den Griff.
Peter, jetzt hast du so ein bisschen was erzählt über die, ja, ich würde mal sagen, automatisierten Fraud- oder Angriffsszenarien. Also wir haben auf der einen Seite natürlich, dass dieses Katze, wie sagt man, nee, Katze-Maus, Hase-Igel-Spiel, ne? Also auf der einen Seite Fraud Prevention und auf der anderen Seite die Fraudster, die natürlich auch auf Tools wie Fraud-GPT zugreifen, um neue Angriffsszenarien sich auszudenken. Wir haben aber auch das Thema Social Fraud. Ist das überhaupt ein Thema für beispielsweise ein Kartenscheme? Also wenn ich jetzt Social Fraud sage, dann meine ich sowas wie Enkeltrick 2.0, also das Thema Identitätsdiebstahl. Ich bin nicht mehr Mike, du kannst dir nicht mehr sicher sein, dass die Person, die jetzt vor dir sitzt, auch wirklich die Person ist, für die sie sich ausgibt. Ist das ein Thema oder ist das eher so ein Thema, wo sich dann vielleicht Banken eher mit beschäftigen müssen?
Ja, letzteres. Also wir sind ja als Netzwerk im Vier-Parteien-Modell das Schienennetz und wir übernehmen auch viele Funktionen, was das Sichern der Transaktionen gegen Fraud angeht. Gerade deswegen, weil wir natürlich auch eine, sagen wir mal, netzwerkweite Sicht auf die Daten haben und damit den Banken mehr Informationen zur Verfügung stellen können, als die sie selbst haben. Aber am Frontend jetzt zu erkennen, ob da gerade Fraud passiert, ist natürlich immer in der Verantwortung der Bank. Und da ist das Thema Deepfake sicherlich ein Thema oder Social Engineering natürlich auch. Ja, wenn wir uns an den gefakten Elon Musk erinnern oder an die gefakte Taylor Swift, ihr könntet jetzt auch mit einer generativen künstlichen Intelligenz über mich irgendeinen Fake drüberlegen und dann klingt es so, als spricht Barack Obama. Das ist alles in Echtzeit möglich. Also insofern, diese Herausforderung haben wir sehr wohl. Viele der Verfahren, die heute schon eingesetzt werden, um Betrug zu verhindern, sind natürlich schon auch geeignet, um diesen Szenarien Herr zu werden. Das setzt aber in ganz großem Ausmaß natürlich auch auf den aufgeklärten und umsichtigen User, der sich daran halten muss, dass er niemandem Passwörter, Pins, TANs oder sonstige relevante Informationen gibt, geschweige denn sein Handy weitergibt. Das ist ein Bildungseffekt sozusagen beim Consumer, da immer dran zu bleiben und da haben wir alle eine wichtige Rolle zu spielen, da immer wieder drüber zu reden, aufzuklären und davor zu warnen.
Wenn ich da ganz kurz noch einhaken darf, sprecht ihr dann auch mit Banken über solche Themen?
Ja, selbstverständlich. Also wir sind natürlich im Austausch mit unseren Partnern. Dafür sind wir ja quasi das Netzwerk. Wir haben eine ganze Reihe von Advisory Boards zu verschiedenen Themen und natürlich auch zu diesem Thema Fraud. Wie können wir dem als Ökosystem besser Herr werden letztendlich? Also absolut, ja, wir sind da in gewisser Weise ja auch darauf angewiesen, zumindest zu diesen maschinell bei uns im Hintergrund nicht sichtbaren Ansätzen auch Informationen zu bekommen, damit wir gegebenenfalls auch helfen können.
Wenn wir über Fraud sprechen, dann sprechen wir automatisch auch von Datensätzen, die irgendwo leben, also AI, künstliche Intelligenz, Maschines Lernen lebt von Daten. Wo kommen denn diese Masse von Daten her? Also sowohl die ihr benutzt, als auch die benutzt werden, als auch die natürlich bei den Banken in dem Moment liegen. Damit die künstliche Intelligenz natürlich weiterhin trainiert werden kann und ihr euch auf bestimmte Maßnahmen natürlich auf die fokussieren könnt.
Wo kommen die her? Die kommen natürlich aus den Transaktionen, die über das Netzwerk ausgelöst werden. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass wir ein unheimlich datensparsames Netzwerk sind. Also was ich damit meine ist, wir kennen nicht die Identität von natürlichen Personen, die irgendwo einkaufen. Wir wissen auch nicht, was sie kaufen. Wir wissen im besten Fall gerade noch, bei welchem Händler jetzt eine bestimmte Karte für wie viel Euros eingekauft hat, aber viel mehr auch nicht. Das heißt also, wir sind da sehr, sehr sparsam ausgestattet. Das ist auf der einen Seite gut, das schützt die Privatsphäre, das ist auch komplett in line mit DSGVO und Ähnlichem, die wir im Übrigen auch global als Standard zur Datenhaltung für Mastercard erklärt haben, nicht nur in Europa. Das macht aber uns auch ein Stück weit das Leben schwerer, weil mit mehr Daten könnte man natürlich auch mehr Muster erkennen, ne? Und gerade aus dem Grund braucht es da den Austausch mit den Banken, mit dem Ökosystem.
Aber wenn du sagst, ihr seid sehr datensparsam, gehen wir davon aus, werden wenig Daten auf wenig Daten geguckt. Wie erkennt ihr denn aber dann zum Beispiel den Fraud? Also wie kann man sich das in dem Fall vorstellen, sollte sowas passieren?
Genau, also das ist letztendlich das Faszinierende an der Geschichte, dass wir mit recht wenigen Datenpunkten, ja, Variablen sozusagen im Datensatz, können wir durchaus sehr komplexe Muster erkennen. Da geht es darum, in welcher Höhe werden denn üblicherweise auf einer Karte Transaktionen ausgelöst? In welcher Frequenz werden da plötzlich Transaktionen ausgelöst? In welcher Geografie passiert das normalerweise und passt das zu der Transaktion, die jetzt gerade ausgelöst wird? Das heißt also, das sind nur ein paar Beispiele für mögliche Ansatzpunkte, wo Muster erkannt werden können. Diese Mustererkennung passiert natürlich maschinell, also standardisiert und damit auch sehr, sehr schnell, kann dann im Nachgang nochmal validiert werden und ist etwas, was dann dazu dient, den Fraud zu bekämpfen. Aber es geht auch noch weiter. Also wir haben als Bezahlnetzwerk schon seit vielen Jahren die Strategie ergriffen, uns zu diversifizieren und eben nicht nur lustige Plastikkärtchen an unsere Partnerbanken auszugeben, die dann überall auf der Welt bezahlen können, sondern wir stellen eben auch sicher, dass Technologien, von denen wir der Meinung sind, dass sie dem ganzen Netzwerk dienlich sind, auch zu vertretbarem Aufwand eben dem ganzen Netzwerk zugänglich gemacht werden. Und dazu gehört sowas wie Behavioral Biometrics, also die Möglichkeit, eine Sicherheitssoftware zu benutzen, die erkennt, wie hält denn gerade mein Konsument sein Mobiltelefon? Entspricht das dem typischen Halte- und Tippverhalten, was er sonst so an den Tag legt oder sie? Und kann man daraus ableiten, dass das vielleicht ein geklautes Gerät ist oder ein emuliertes Gerät ist? Also solche Dinge tun wir natürlich auch. Das ist dann allerdings etwas, das wir als Dienstleister aufgrund der großen Skaleneffekte eben besonders günstig unseren Partnerbanken zur Verfügung stellen können, damit die das wiederum zum Einsatz bringen in ihren Frontends.
Ich finde, man kann über das Thema Fraud, unabhängig von AI, kann man ganz, ganz viel sprechen, und erlaubt mir diese eine Frage noch, weil sie mich einfach brennend interessiert. Welchen Unterschied gibt es zwischen POS-Zahlungen im Fraud und im E-Commerce? Also wo findet üblicherweise Fraud statt? Wahrscheinlich doch eher im Digital, also das ist ja alles am Ende eine digitale Transaktion, aber doch wahrscheinlich eher online als am POS, oder?
Ja, also die physische Präsenz zu simulieren, soweit sind wir noch nicht. Vielleicht wird es irgendwann den Avatar von mir geben, der
noch
dann
nicht
versucht, irgendwas zu kaufen. Aber in der Tat, also sehr, sehr viel einfacher ist es im sogenannten Card-Not-Present-Geschäft oder da, wo eben der Konsument nicht vor Ort sichtbar ist. Wenn ich sage, sehr viel einfacher, dann meine ich damit eben wirklich im relativen Sinne. Denn auch da ist es verdammt schwer, heutzutage an den Banken und an uns vorbeizukommen und Fraud auszulösen.
Jetzt haben wir in der Tat ganz viel über Fraud gesprochen, und ich habe letztens mich mit Sascha noch lange darüber unterhalten, was gibt es eigentlich für Anwendungsfälle oder für Use Cases, und Fraud und Fraud Prevention ist total naheliegend, das ist das eine. Aber wenn wir mal so schauen, uns die Trends anschauen, gerade bei uns in der Finanzbranche, wie schaust du drauf? Also was glaubst du, sind jetzt im Zusammenhang mit AI so die 2, 3 oder vielleicht ist es auch nur ein Trend, wo du sagst, okay, da passiert gerade ganz, ganz, ganz viel.
Ja, also sicherlich das naheliegendste und eines der schönsten Beispiele, wie ich finde, wo wir auch direkt schon aktiv sind, ist natürlich die Personalisierung von User Experiences, ne? Also in der Vergangenheit konnte man mit Machine Learning schon recht genau identifizieren, was sind die Präferenzen eines einzelnen Consumers, aber die Möglichkeit, dann mit einer personalisierten Botschaft auf die Menschen zuzugehen, war dann eben doch limitiert, weil halt eine Person dort sitzen musste, die den Content erzeugt hat. Jetzt haben wir natürlich mit generativer künstlicher Intelligenz die Möglichkeit dazu gewonnen, in der Theorie zumindest unendlich personalisierten Content zu erzeugen und damit Menschen anzusprechen, und zwar da, wo sie sich gerade befinden, also in der Interaktion mit ihrer Banking-App, mit einer Loyalty-App, mit dem Frontend des Händlers. Und das machen wir mit unserer Plattform Dynamic Yield, die wir vor wenigen Jahren hinzugekauft haben. Zum Beispiel sehr erfolgreich, wird bei vielen Händlern auch in Deutschland bereits sehr intensiv genutzt, um eben diese Massenpersonalisierung einzusetzen. Das wäre sicherlich das plakativste Beispiel, wo entlang der Transaktion eben generative künstliche Intelligenz einen riesen Anwendungspunkt bekommt. Darüber hinaus ist natürlich alles, was die Verarbeitung von komplexen Daten angeht, ein gutes Anwendungsfeld. Was meine ich damit? Wir betreiben eine Plattform, auf der, sagen wir mal, unser gesammeltes Wissen der globalen Organisation Mastercard sich befindet, wo wir also versuchen, zu wichtigen Trends zu sprechen und zu schreiben, wo wir Daten für unsere Mitglieder zur Verfügung stellen, um eben über Märkte Bescheid zu wissen und Ähnliches. Jetzt ist die klassische Interaktion mit so einem Wissensportal ja immer teilweise etwas langwierig, weil man irgendwie lange suchen muss und bis man findet, was man sucht. Jetzt ist natürlich die Interaktion mit der Maschine verändert sich mit generativer künstlicher Intelligenz jetzt komplett. Ich kann in natürlicher Sprache eine Frage formulieren und kann auch eine brauchbare Antwort erwarten, die basierend auf einem Wissensfundus mir eben das zurückgibt, was ich auch tatsächlich gefragt habe. Und das ist sicherlich auch ein relevanter Anwendungsfall, an dem wir gerade arbeiten.
Also das finde ich super spannend, gerade auch dieses ganze Thema Hyperpersonalisierung. Mike hat es eben in der Intro gesagt, du warst jetzt zuletzt Sprecher bei uns auf der letzten Payment Exchange. Da hat Alexander Graf ein ganz interessante Keynote zu diesem Thema gehalten, also bezogen auf den E-Commerce eben, was das eben heißt, Hyperpersonalisierung, gerade auch aus den ganzen Player aus China betrachtet. Jetzt auf der kommenden Banking Exchange wollen wir über das Thema Hyperpersonalisierung im Banking sprechen. Kannst du da schon so ein bisschen sagen, was das für den ganzen Banking-Bereich bedeuten würde, das Thema?
Ja, auch da ist natürlich die Kommunikation und die Ansprache der Konsumenten ein Challenge oder ein Thema, mit dem man sich jeden Tag auseinandersetzen muss. Und dort den richtigen Ton zu treffen und die richtigen Messages zu treffen, die für die jeweilige Person passen, ist ein Riesenwettbewerbsvorteil, wenn es gelingt. Ich denke, die Herausforderung, die die Bankenindustrie überwinden muss im Vergleich zum Handel, ist, die Interaktion mit dem Handel ist A, von Konsumentenseite her sehr viel intrinsischer motiviert, weil ich gehe irgendwo was kaufen, weil ich das gerade brauche oder weil ich das unbedingt haben möchte, während ich gehe zu meiner Bank, weil ich muss. Ja, das heißt also, wie komme ich in eine Art von Dialog und übertrage diese Verfahren der Personalisierung dorthin? Und tendenziell ist auch die Interaktion natürlich mit der Bank noch heute etwas seltener, als wie sie mit meinem Lieblingshändler oder meinem Lieblingsmarketplace wahrscheinlich sein wird. Das heißt also, auch die Verfügbarkeit von Daten ist da eine andere. Nichtsdestotrotz kann man diese Mass Personalization Verfahren auch in der Financial Services Branche anwenden und das passiert auch bereits.
Kann man das Thema auch noch, also die Hyperpersonalisierung ist ja auch ein bisschen was, oder im erweiterten Sinne auch was, ein Marketinginstrument, wenn man so will. Es gibt viele Unternehmen, die zum Beispiel mit AI genau das machen wollen. Ein Beispiel ist da PayPal, die eben laut darüber nachdenken, die Daten eben zu Marketingzwecken zu nutzen. Wie guckst du auf das Thema drauf?
Also erstmal sozusagen aus der technologischen Perspektive neutral bis positiv. Die Technologie ist da und sie ist dafür geeignet, das zu tun. Jetzt muss man aus der gesellschaftlichen Perspektive nochmal drauf gucken und sagen, naja, ist das was wir uns genehmigen wollen oder was wir der Industrie genehmigen wollen oder müssen wir da etwas genauer hinsehen? Ich denke, durch DSGVO und ähnliche Vorkehrungen ist schon viel getan, um Datensouveränität zu gewährleisten. Und durch das zustimmen oder eben nicht zustimmen zur Datenverwendung, liegt ja auf die Hoheit letztendlich bei den Konsumenten, die darüber aufgeklärt werden, was mit den Daten dann passiert. Also am Ende des Tages haben wir da einen ganz brauchbaren eine ganz brauchbare Ausgangssituation. Es muss halt jeder selbst darüber befinden, ob er oder sie das möchte, dass die Daten entsprechend ausgewertet werden.
Ich bin ja ein ganz großer Freund davon, jeder muss selber wissen, wo er hinklickt und man muss sehr viel Verantwortung natürlich auch den Konsumentinnen und Konsumenten zugestehen. Auf der anderen Seite sehe ich gerade so ein bisschen, und das sind die Zahlen auch, glaube ich, sogar recht eindeutig, wenn man sich den Gartner Hype Cycle anschaut, wir sind jetzt gerade so am Zenit, aber ich sehe gerade so in dem Konsumentenverhalten bei dem Thema AI so ein bisschen die Rückkehr zu den alten Wurzeln. Das heißt, man hat jetzt Informationen lange Zeit irgendwie mit ChatGPT versucht zu erfassen und jetzt sehen wir wieder, dass wieder ganz normal Google bemüht wird. Soll heißen, ich habe einen Eindruck, so wie ich es auch verstanden habe von den Zahlen, dass so ein bisschen bei den Konsumentinnen oder Nutzerinnen und Nutzern Ernüchterung eintritt. Und jetzt auf der anderen Seite hast du gerade gesagt, naja, das Daten oder AI bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Hängen wir unter Umständen Konsumentinnen und Konsumenten ab, wenn wir ihnen zu viel AI zumuten? Oder aber läuft das alles so sehr im Hintergrund, dass die am Ende davon gar nichts mitbekommen?
Ja, letzteres würde ich sagen, ne? Also ich denke, wenn wir es versuchen, mal spontan zu strukturieren, dann würde ich so drei Fälle sehen. Also das ist einmal der B2B-Fall. Das heißt, ich baue Foundational Models, um die an andere Unternehmen zu verkaufen oder zur Verfügung zu stellen, um denen wiederum diese Technologie zugänglich zu machen. Dann ist es der B2C-Fall. Also ich bin eine Firma und ich versuche jetzt mit Hilfe von generativer künstlicher Intelligenz entweder intern erfolgreicher zu werden oder eben nach extern, so wie mit Personalization, effektiver zu werden. Und dann ist es sozusagen der C2B-Fall, also wo der Konsument jetzt der Anwender ist für generative künstliche Intelligenz. Ich denke, der letzte Teil, der ist jetzt mit Ausnahme von einer, sagen wir mal, semi-professionellen Nutzergruppe, also von Leuten, die glauben, dass sie damit ihre eigenen Startup-Ideen oder ihre eigene Arbeit in irgendeiner Art und Weise vereinfachen können, wird in der Tat wieder abebben. Ja? Die Leute haben das jetzt gehört, haben da mal ausprobiert, irgendeine Frage gestellt an ChatGPT, haben sich gewundert, wie genau oder eben doch halluziniert das die Antwort dann ist, je nachdem, was rauskam, und sagen dann, ja, okay, gut, dann mache ich jetzt aber weiter wie vorher. Aber dass dieser B2B-Fall und der B2C-Fall, die sind meiner Meinung nach noch lange nicht austherapiert und da wird es auch weitergehen. Das wird vielleicht auch Konsument und Konsumentin gar nicht so sehen, an ihrer Oberfläche sozusagen.
Wenn wir über Entwicklung, Anwendungen im Bereich AI sprechen, dann müssen diese Anwendungen oder wie sie natürlich auch gerade überall aus dem Boden schießen, irgendwie implementiert werden. Und das stellt ja manche Unternehmen, ich weiß nicht, wie ihr darauf guckt oder wie ihr mit solchen Herausforderungen umgeht, bei euch bei Mastercard, die müssen implementiert werden. Wie siehst du das? Wird es den Unternehmen einfach gemacht, solche Anwendungen in ihre Prozesse zu implementieren? Was bedeutet das für kulturelle Veränderungen und generell, was bedeutet das mit der Implementierung dieser Prozesse für die Arbeitswelt an sich?
Ja, also am Ende, glaube ich, diese Frage, die ist sehr breit, ne? Also wenn ich jetzt versuche, mich dem zu nähern aus der Sicht eines Unternehmens, dann würde ich erstmal die Frage stellen, was ist denn das für eine Firma? Ja, also und am Beispiel von Mastercard, wir sind ein Tech-Unternehmen. Ja, und als Tech-Unternehmen tust du dich natürlich sehr viel leichter damit, neue Technologien zu überprüfen, einzuführen und auch zu implementieren. Wir haben eigentlich seit Tag 1 eine sehr klare Sicht darauf, wie wir mit der Sichtung und dann der Einführung von AI-Technologien umgehen. Erstmal gibt es ein Review Board, ja, also eine Gruppe von Experten, die aber eben nicht nur Techies sind, sondern die auch die Produktsicht haben, die auch die Geschäftssicht, die Business-Sicht haben, um zu überlegen, ist diese Technologie, um die es da im Speziellen geht, in line mit dem, was wir erreichen wollen als Firma? Können wir das vertreten von der Datenherkunft her, vom Aufwand und Nutzen? Steht das irgendwo in einer groben Relation? Und erst wenn es durch diesen ersten Filter durch ist, geht es dann in einen wirklich technischen Deep Dive, wo dann übergeschaut wird, ist das skalierbar? Ist die Technologiequalität so, dass es zu unserem Netzwerk passt, wo wir eben auf maximale Qualität achten und erst dann wird etwas eingeführt, dann wahrscheinlich auch erst einmal ganz unter dem Radar, also im Silent Mode irgendwie vertestet, sehr rigoros, bis es überhaupt unseren Partnern zur Verfügung gestellt wird. Also für uns ist das relativ klar. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass irgendwo ein produzierendes Unternehmen aus dem Fränkischen da eine andere Sicht drauf hat. Ja, da fehlen vielleicht die richtigen Ressourcen, da fehlt vielleicht auch die Zeit überhaupt, um sich damit auseinanderzusetzen und zu analysieren, was mir das nutzt. Oder das Wissen, in der Tat. Und da, glaube ich, haben wir noch viel zu tun. Und das wäre auch mein großer Wunsch für Deutschland. Denn wir sind in Deutschland nicht die Heimat von generativer künstlicher Intelligenz. Wir haben auch den Anschluss meiner Meinung nach in Europa zu diesen Foundational Models irgendwo in gewisser Weise verloren. Das ist aber gar nicht schlimm. Die gute News ist halt, dass wir dennoch die Unternehmen haben, die heute schon sehr gut sind und wenn sie sich generative künstliche Intelligenz richtig zunutze machen, noch einmal sehr viel besser werden können. Das müssen sie dann aber auch tun und wir müssen dafür auch dabei auch helfen.
Bist du denn der Meinung, dass das Wissen in-house vorhanden sein sollte? Also das ist ja so, immer so ein bisschen die Frage. Wir haben jetzt gesagt, wir sollten uns damit beschäftigen, wir sollten anfangen, AI bei uns in der Branche generell in Unternehmen einzusetzen, da wo es natürlich Sinn macht, Prozessoptimierung und so weiter. Auf der anderen Seite stelle ich mir natürlich die Frage, muss das Wissen darüber intern sein oder kann ich das alles letztendlich outsourcen? Also Mastercard wird wahrscheinlich ganz viel internes Wissen haben, weil das sehr systemkritische Prozesse sind. Und wie schaust du drauf?
Ja, es ist immer eine Frage der Größe und der Integrationstiefe. Ja, aber klar, ich würde immer sagen, je näher es an meinem Kerngeschäft ist und je größer ich als Unternehmen bin und mir eben das leisten kann, auch spezialisierte Ressourcen vorzuhalten, desto mehr lohnt es sich, das auch tatsächlich zu tun. Und je kleiner ich bin, desto mehr kann ich oder muss ich vielleicht sogar auch auslagern an der Stelle. Das ist jetzt kein besonders insightful Kommentar. Das liegt irgendwo in gewisser Weise auf der Hand. Ich glaube, was wir uns schon vergegenwärtigen können an der Stelle ist aber, was kann denn ein einzelnes, auch ein kleineres Unternehmen tun, um sich besser auf diese Technologie vorzubereiten? Und da komme ich immer mit meinem sozusagen Sandwich-Modell um die Ecke. Ja, also jedes analytische Problem hat meiner Meinung nach vier Phasen. Ich muss erstmal die Frage formulieren, ja, also in AI-Sprache, ich muss die richtige Prompt reinschmeißen. Ich muss dann irgendwie Daten sammeln, Beispiele suchen und aus diesen Daten Muster lernen. Das ist sozusagen das Training des Algorithmus. Und ich muss dann am Ende in der Lage sein, in irgendeiner Art und Weise zu interpretieren, was da rauskommt. Also im besten Fall in der Lage sein, kausal zu sagen, warum sind denn die Dinge so, wie sie hier sind? Und diese Stufen 2 und 3, also ganz viele Daten sammeln und dann die Muster lernen, das sind Sachen, die kann A, die Maschine besser als der Mensch heute schon. Und das hat auch keinen Zweck, da jetzt irgendwie sich groß drauf dagegen zu wehren. Und das sind wahrscheinlich auch die Teile der Wertschöpfungskette, die man da ganz gut auslagern kann. Oder vielleicht auch muss, einfach aufgrund der erforderlichen Skaleneffekte für diese Modelle. Aber diese Stufen 1 und 4, also Leute zu haben, die in der Lage sind, die den Arbeitsweise dieser Algorithmen gut genug verstehen, um die richtige Frage zu formulieren und die dann auch die Leute, die in der Lage sind, den Bullshit zu erkennen, der da möglicherweise rauskommt und eben den zu unterscheiden von der wahren Information. Das ist letztendlich das, was wir brauchen. Das heißt, das Premium, der besondere Augenmerk, den wir setzen müssen auf kritisches Urteilsvermögen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist gerade exponentiell gestiegen.
Was du aber gerade beschreibst, ist nicht unbedingt das, was wir nicht nur bei uns in der Branche, sondern ich glaube fast in allen Branchen erleben. Also es ist klar, der Dachdecker da draußen, der muss keinen AI-Spezialisten haben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Der darf, wenn er überhaupt irgendwelche Tools einsetzt, darf er gerne auf externe einsetzen. Aber je größer das Unternehmen, je größer die Organisation, desto wahrscheinlicher ist es, dass du genau diese Menschen brauchst. Ich stimme dir zu 100% zu. Auf der anderen Seite wissen wir beispielsweise von Accenture, die mehr Geld mit Beratung verdienen, gerade genau in diesem Bereich, als OpenAI selbst, die auch nicht wenig verdienen. Da glaube ich, hat dein Plädoyer, was ich 100% unterschreiben würde, noch nicht jeder oder jede da draußen gehört.
Ja, und das ist auch immer ein Trade-off zwischen Geschwindigkeit und Gründlichkeit. Ne? Also da habe ich auch keine abschließende Meinung dazu, was da der richtige Weg ist. Denn es hat natürlich auch einen großen Vorteil, lieber erstmal mit fremdem Wissen schnell zu sein, als zu warten, bis man da die richtigen Leute gefunden hat, um sie einzustellen und dafür auch einzusetzen für diese Themen. Ne, dafür kann man sehr wohl auch eine Lanze brechen. Und wahrscheinlich ist das, was man dann eben bei den großen Beratungshäusern sieht, dass dort gerade sehr viel Bedarf ist, der erst einmal extern gedeckt wird.
Aber das ist ja ein wirklich super schmaler Grat, auf dem man sich bewegt. Zum einen Richtung Geschwindigkeit, irgendwie so mit den First-Mover-Moment noch zu haben oder zumindest am Zahn der Zeit zu bleiben. Aber eben auch diesen edukativen Ansatz zu nehmen, das hat ja nicht nur mit Mitarbeitenden zu tun, sondern wie guckst du denn drauf? Also das Thema künstliche Intelligenz verlässt uns nicht mehr, wenn wir jetzt sozusagen auf die nächsten Generationen kommen, die in Mitarbeitenden Unternehmensverhältnisse kommen. Wie werden die denn auf dieses Thema vorbereitet überhaupt? Also man hat ja nicht diesen schulischen Ansatz, dass, also zumindest noch nicht bekannt, dass das als Unterrichtsfach irgendwo auf der Agenda steht. Habt ihr da irgendwelche Initiativen mit, die ihr von Mastercard treibt? Ihr habt ja unfassbar viel im edukativen Bereich, Förderungsbereich, was ihr da macht. Ist da irgendwas geplant von eurer Seite oder macht ihr da schon irgendwas?
Ja, und wenn ich anschließen darf, schult ihr eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Ja, okay, zwei separate Fragen. Also erstmal vielleicht die Frage zum richtigen Nachwuchs. Ich denke, in Deutschland haben wir generell das Problem, dass unsere Bildungsqualität in den Naturwissenschaften einfach im internationalen Vergleich nicht standhält. Insbesondere im Schulumfeld. Im Universitätsumfeld haben wir natürlich auch noch Bastionen der Exzellenz und das wird hoffentlich auch noch so bleiben. Aber insbesondere im schulischen Umfeld sind wir da wirklich weit abgeschlagen. Umso wichtiger ist es, dass man eben Schülern und im naturwissenschaftlichen Bereich vor allem Schülerinnen den Zugang zu diesem Thema erleichtert. Wir machen das in der kleinen Art, wie wir da irgendwas tun können, mit so Initiativen wie Girls for Tech, wo wir eben Mädchen einladen, um zusammen mit Mastercard solche Technologien zu entdecken. Da gehören so Themen wie AI dazu, aber genauso auch Kryptografie und anderes nerdiges Zeug. Und man sollte nicht überrascht sein, dass die das total cool finden und da auch sehr schnell mitdenken und reinkommen, wenn man das auf eine spielerische und zugängliche Art eben rüberbringt. Die Industrie sollte da auch helfen, aber am Ende des Tages ist das ein Appell an unser Bildungssystem, da jetzt die Zeichen der Zeit zu erkennen und sich des Themas anzunehmen. Das wäre sozusagen die Nachwuchsfrage. Die interne Frage ist, ja, selbstverständlich sind wir da seit Tag 1 sehr klar in unseren Formulierungen, was wir von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarten. Experimentieren mit generativer künstlicher Intelligenz ist ausdrücklich erwünscht, aber natürlich mit der gebotenen Vorsicht. Wir sind immer noch ein Netzwerk, was davon lebt, dass alles, was von uns an die Öffentlichkeit geht, zu 100% richtig ist und da keine Fehler drin sind. Na, das heißt, wir haben von Anfang an sehr genaue Leitplanken formuliert und den Leuten klargemacht, was wir uns wünschen und was nicht. Und das ist, denke ich, auch richtig. Es ist, jede Experimentierung mit neuen Technologien kann in einem sicheren Environment, Labor-Environment stattfinden. Und dann gibt es ganz, ganz viele Feuerreifen, durch die es zu springen gilt, bevor etwas das Licht der Welt erblickt.
Kannst du da noch einen Satz mehr zu sagen, weil mich das total interessiert, insbesondere was die Relevanz von AI in so einem großen Konzern betrifft? Also stelle ich mir das vor wie so eine Stabsstelle AI, die dann dafür sorgt, okay, dass auf der einen Seite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult werden, dass auf der anderen Seite vielleicht interessante Themen sondiert werden, um die man sich kümmern sollte. Also so ein bisschen wie beim Thema Compliance. Da gibt es ja auch eine eigene Abteilung, wie eine Rechtsabteilung. Habt ihr sowas? Also kann ich mir das so vorstellen?
Ja, in der Tat. Also wir beschäftigen uns auch an vielen Ecken des Unternehmens eben genau mit diesem Thema. Bei eins hatte ich ja schon gesprochen, ne? Wie kommt AI bei Mastercard zum Einsatz? Dann gibt es unser Review Board, dann gibt es eben das technische Gremium, was das überprüft, bevor das in irgendeine Art von tatsächlicher Validierung reingeht. Das ist die Firma, die nach möglichen Anwendungsfällen sucht und sie dann prüft und ausrollt. Und der Umgang mit der Technologie selbst, das ist natürlich das Day-to-Day der Kolleginnen und Kollegen. Denen stellen wir auch Ressourcen an die Hand, um eben dort die Transparenz zu gewinnen darüber, wie es funktioniert, was man besser nicht tun sollte und so weiter und so fort. Das ist ein mehrgleisiges Vorgehen, was wir da verfolgen.
Mike, du hast jetzt gerade eben das Thema Compliance schon mal angesprochen. Wie, wenn du auf den, und Peter, du eben den Standort Europa, oder wir können auch noch runterbrechen auf Standort Deutschland, weil du eben Deutschlandchef bist, wie schätzt du denn, oder Mastercard vielmehr, den Standort Deutschland, Europa ein, was das Thema angeht?
Ja, also jetzt, das ist meine persönliche Meinung, wir sind Regulierungsweltmeister. Mhm. Ne? Ich glaube, da müssen wir uns jetzt nicht viel vormachen.
Das und hat bald der Europameister, ne? Arbeiten wir auch dran.
Wobei da erlaube ich mir keine Vorhersage, weil ich mit Fußball wirklich, da habe ich keine Expertise. Aber ich vertraue dir da, Mike, ja, dass das so dazu kommt.
Ich habe auch keine Expertise, ich hoffe nur.
Im Übrigen hoffen wir sehr darauf als Mastercard, denn es zeigt sich anhand unserer Daten, dass solche Events wie große Turniere und dann eben auch der erfolgreiche Ausgang solcher Turniere durchaus auch positive gesamtwirtschaftliche Effekte haben, was die Produktivität und das sagen, das Ausgabeverhalten von Bürgerinnen und Bürgern angeht. Aber da schweife ich jetzt
ab. Du freust dich über die Kartenumsätze.
Da freue ich mich sowieso immer drüber, genau. aber die Frage war ja eine andere, Compliance und Regulatorik. Es ist auch da ein schmaler Grat. Ich glaube, der wilde Westen der Technologie ist nicht gut. Man sieht es momentan durchaus auch mit der Entwicklung der Modelle. Das ist so ein bisschen wie die großen Handelsschiffe, die seinerzeit den Tee aus Indien in den Londoner Hafen gebracht haben. Das schnellste Schiff hat überproportional viel Geld verdient. Damit ist man aber auch bereit gewesen, überproportional große Risiken einzugehen. Und viele dieser Schiffe sind gekentert dabei. Das ist der wilde Westen der Technologieentwicklung oder eben der wilde Ozean. Das brauchen wir auch nicht. Was wir aber auch nicht, ebenfalls genauso wenig brauchen, ist ein so rigides Korsett an Regulatorik, dass keine Innovation mehr stattfindet und dass die Unternehmen, vor allem die kleinen Unternehmen, die es meistens überproportional trifft, in Reporting und Analytik Anforderungen ersticken und gar nicht dazu kommen, sich mit der Technologie selbst auseinanderzusetzen. Da sollten wir sehr, sehr aufpassen.
Ich wollte nämlich gerade daran anschließen, weil die einen mögen das so, die anderen mögen es so sehen. Also wir haben natürlich nicht nur in Deutschland, sondern insbesondere natürlich in Europa, wir haben Regulierung, wir haben sowas wie den Digital Market Act, wir haben sowas wie den EU AI Act, der eigentlich sogar weltweit als Vorbild gesehen wird. Und wir erleben jetzt gerade in diesem Moment, insbesondere beim Thema AI, dass sich große Unternehmen, Tech-Giants wie Apple, gerade sagen, naja, aufgrund des DMAs bringen wir unsere AI mit dem lustigen Namen Apple Intelligence nicht nach Europa. Ist das nicht ein kleines bisschen ein zweischneidiges Schwert? Weil auf der einen Seite Datenschutz, der DMA hat jetzt nicht zwangsläufig was mit dem EU-AI zu tun, aber auf der einen Seite natürlich Regulatorik, die ja eigentlich helfen soll, für Fairness zu sorgen, und auf der anderen Seite dieses Wildwestum. Also Ich höre deine Worte, ich verstehe, ich mag dein Beispiel total, aber ich kann mich noch nicht so 100% darauf einlassen.
Ja, also ich denke, da gibt es auch keine finale und einzig richtige Antwort. Um nochmal ein anderes Beispiel zu zitieren. Großes Tech-Unternehmen mit Namen Mastercard hat eine EU-Regulatorik mit Namen DSGVO weltweit zum eigenen Standard erklärt. Das ist, denke ich, ein Positivbeispiel, wo man sehen kann, dass Regulatorik dann zur Selbstverpflichtung von Unternehmen führen kann, weil sie einsehen, dass es einfach eine smarte Sache ist. Im AI-Umfeld ist mein Gefühl gegenwärtig, aber ich würde ungern mit irgendjemandem, der da dafür verantwortlich ist, diese Gesetze zu verfassen, tauschen, um ehrlich zu sein, weil es eine sauschwierige Aufgabe ist. Aber mein Gefühl gegenwärtig ist, wir versuchen etwas zu strukturieren und zu regulieren, was wir selbst noch nicht so ganz verstanden haben. Und das ist meine Befürchtung, dass wir hier Innovation drohen im Keim zu ersticken, in der guten Absicht Leitplanken zu verfassen. Nun sind wir da, wo wir sind. Das heißt, wir werden in der Realität beobachten können, was die Auswirkungen sein werden. Die Antwort darauf kenne ich nicht.
Vielleicht so ein bisschen weg von dem Thema Regulatorik zu kommen. Also bin bei dir, dass eine eindeutige Antwort wird es nicht geben, und ich muss auch zugestehen, dass wenn man insbesondere so die Vergangenheit sich anschaut, dann bremsen manche Sachen vielleicht auch manchmal zu sehr. Es ist ein zweischneidiges Schwert, und am Ende muss man tatsächlich gucken, wie sich Sachen entwickeln, und das Schöne an Regulatorik ist ja auch, und das wirst du besser wissen als ich, die entwickelt sich ja auch weiter und wird angepasst, das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Ich habe nur insbesondere bei dem Thema AI so ein bisschen den Eindruck, die Schlagzahl ist sehr viel größer und auch schneller, als das bei anderen Themen der Fall ist. Also wenn ich mir anschaue, wie schnell wir neue Entwicklungen sehen, habe ich eher so den Eindruck, wir kommen gar nicht hinterher. Ehrlicherweise weiß ich gar nicht, ob andere Unternehmen, die sich nicht immer mit AI beschäftigen, auch hinterherkommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also es kommen jeden Tag neue Nachrichten und man ist ja quasi überwältigt. Und das ist vielleicht auch noch eine Frage an dich, die mich interessieren würde. Haben Unternehmen wie beispielsweise OpenAI am Ende vielleicht sogar zu viel, ich will nicht sagen Macht, weil Macht hat so etwas wie, ich bestimme, wo es lang geht, aber haben die ihre Tools noch so sehr unter Kontrolle, dass wir in der Lage sind, die ganzen Auswirkungen überhaupt abzuschätzen? Das ist eine fast schon philosophische Frage.
Ja, das ist in der Tat eine philosophische Frage. Jetzt bräuchte ich ein Gläschen Wein irgendwie. Aber ich versuche es mal. Also auf der einen Seite wissen wir ja alle miteinander, dass bei Algorithmen jeder Art, und dazu gehört auch generative künstliche Intelligenz, heuristische Prozesse ablaufen, also Zufallsprozesse letztendlich abgebildet werden. Da können Dinge rauskommen, die ich vorher nicht wusste, dass sie rauskommen. Das ist schon drin in diesem Algorithmus. Und es ist nicht garantiert, dass das, was rauskommt, gerade bei generativer künstlicher Intelligenz, auch wahre Information ist. Die mag wahr aussehen, ist aber nicht garantiert. So, das heißt aber, das macht die Technologie an sich aber nicht böse und man darf dann die Frage stellen, ist es denn, also sollte es der Anspruch an ein Unternehmen sein, was so eine Technologie produziert, dass es irgendeine Art von Kontrolle gibt? Es ist der Technologie ja irgendwo immanent, dass jeder eine Frage stellen kann und jeder eine Antwort kriegt. Wenn ich jetzt den Anspruch hätte, dass ich jede Antwort überprüfe, bevor sie rausgeht, dann baue ich da noch so einen Meta-Layer dazwischen. Und das mündet in einem unendlichen Regress, ja, weil ich habe ein LLM, das kontrolliert das LLM, das kontrolliert das LLM, das kontrolliert das LLM, um sicher zu sein, dass es in irgendeiner Art und Weise stimmt. Und ich bin mir nicht sicher, dass so ein Ansatz überhaupt zum Erfolg führen würde. Also es ist am Ende des Tages meiner Meinung nach sehr viel Verantwortung beim Nutzer.
Ja, die Frage ist jetzt, definier mal Nutzer. Also auf der einen Seite finde ich es interessant, was du gerade gesagt hast, weil OpenAI eigentlich genau gerade das tut mit Risk-LLM, nämlich die ihre eigenen Modelle nochmal versuchen zu überwachen. Also so ein Stück weit genau, was du beschrieben hast. Dann stellt sich natürlich die Frage, wer überwacht dann dieses LLM? Das ist das eine. Aber wer ist der Nutzer? Also bei Endnutzern kann ich noch sagen, ja gut, der muss halt wissen, so schön das Übliche, ne, wo er hinklickt und welche Frage er stellt. Aber wenn ich jetzt mir anschaue, wie mächtig diese Werkzeuge sind, und wir hatten ja ganz am Anfang so ein bisschen das Thema Daten und was man mit Daten alles Tolles machen kann, und ihr seid ja sehr, sehr datensparsam, das heißt die Möglichkeiten wahrscheinlich auch eher gering, dass da irgendwie Missbrauch geschieht, aber gerade im E-Commerce sehen wir ja jetzt schon Trends, dass Werbung nicht mehr nur persönlicher wird, sondern so persönlich, dass es fast schon, dass es Influencer schon fast nicht mehr braucht. Also dieses nicht nur auf mich zugeschnittene, sondern eben auf mein Verhalten zugeschnittene, was schon manchmal so ein bisschen vielleicht sogar in die Richtung manipulativ gehen könnte. Zumindest die Mechanismen sind da. Und da weiß ich nicht, ob dieses, also deswegen kann man dann wirklich sagen, naja, das liegt in der Verantwortung der Nutzer, weil Nutzer sind ja auch dann unter Umständen Unternehmen. Oder würdest du da einen Unterschied machen?
Schwierige Frage. Also am Ende des Tages, ich bleibe bei dem Statement, also der die Technologie einsetzt, der sollte dafür Sorge tragen, dass er oder sie sich vergewissert hat, dass das rauskommt, was gewünscht war. Ja, das ist schwierig jetzt der Technologie oder dem Technologieanbieter, gerade bei solchen heuristischen Dingen wie einer AI, da diese Verantwortung zu geben. Am Ende entscheidet ja der Markt, wenn zu viele Leute der Meinung sind, dass ein bestimmter Anbieter von dieser Technologie nicht zuverlässig genug ist, dann wird dieser Anbieter irgendwann untergehen in der Konkurrenz. Ja, das ist letztendlich, so funktioniert ja nun mal die Gesellschaft. Also wir müssen halt aushalten, dass es in der Zwischenzeit eben den einen oder anderen Autounfall geben wird. Ja, das ist, fällt uns schwer. Wir wollen eigentlich immer, dass es gar keine Autounfälle gibt als Menschheit. Und das ist auch der richtige Anspruch. Aber ohne diese kann eben die Verbesserung da an der Stelle nicht stattfinden. Ich könnte mir vorstellen, dass ein anderer Trend entstehen wird, und den sehen wir ja heute auch schon in gewisser Weise, dass die Mächtigkeit dieser Foundational Models, die wir ja jetzt alle gesehen haben, sehr eindrücklich, die ist jetzt verstanden und erkannt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es eine Umkehr gibt und man sich wieder besinnt auf kleinere, proprietärere, spezialisiertere Modelle, die gar nicht den Anspruch haben, jede Frage der Welt zu beantworten, sondern bestimmte Sets an Fragen zu beantworten. Und so kann man, denke ich, da auch einen, zumindest auf kurze Sicht, auch einen guten Mittelweg finden. Ich brauche nicht die perfekte generative künstliche Intelligenztechnologie für jeden Anwendungsfall. Es sieht so aus, als wären wir nah dran, aber wir sind noch nicht dort. Ich kann aber auf der Basis von dieser Technologie mir jetzt für meine Anwendungsfälle etwas bauen, was noch sehr viel zuverlässiger ist. Und davon gehe ich aus, dass wir das sehr viel mehr beobachten werden.
Ich würde noch gerne eine ganz persönliche Frage stellen an dich, lieber Peter. Wo setzt du und wie setzt du denn tatsächlich das Thema AI ein? Sind deine E-Mails von dir noch geschrieben oder schummelst du?
Ich schreibe tatsächlich noch alles selbst und hab's bisher nicht in ChatGPT machen lassen. Dafür ist mir meine eigene Tonalität zu wichtig an der Stelle. Ich setze das schon ein, und zwar da, wo es darum geht, Bilder zu generieren vor allem. Ja, das ist so der einfachste Anwendungsfall, der auch in vielerlei Hinsicht unschädlich ist, ja, wenn man sich da sicher sein kann, dass dort keinerlei Markenrechte verletzt werden und so weiter. Aber das ist wahrscheinlich der einfachste Fall, den ich da zitieren kann.
Bist du denn Team DALL-E oder Team Midjourney?
Team DALL-E.
Ich finde Midjourney von der Qualität her ein bisschen besser, aber dafür ist natürlich DALL-E etwas schneller und geht leichter von der Hand. Ja, ich glaube, wir sind am Ende unserer Fragen angekommen, ne?
Cool.
Gut. Vielen Dank.
Danke für die guten Fragen.
Tschüss.
Ciao, ihr Lieben.